Ja, liebe Geschwister, in der Predigt heute wird es um den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus gehen und um Taten, die wir aus dem Glauben heraus tun. Martin Luther benutzte dabei den Begriff Werke anstatt Taten. Aber ob wir Taten oder Werke sagen, was kennzeichnet denn eine Tat, die aus dem Glauben heraus getan wird? Bevor wir handeln, entscheiden wir uns dazu, zu handeln und wie wir handeln wollen. Weil wir an Gott glauben, soll unser Reden und Tun auch vor Gott geschehen und seinem Willen und der Nachfolge entsprechend sein. Muss dann unsere Tat von Erfolg gekrönt sein? Immer? Es wäre natürlich schön, aber manchmal gelingt das halt nicht. Oder häufig erfahren wir gar nicht, was die Tat wirklich gebracht hat im Einzelnen. Zum Beispiel beim anderen ausgelöst hat. Wenn wir Mitmenschen die gute Nachricht sagen, kriegen wir häufig gar nicht mit, wie die Nachricht wirklich angekommen ist. Es ist dann auch manchmal auch gar nicht unsere Sache, sondern Gott hat es uns einfach aufs Herz gelegt. Wir richten das aus und dann ist vielleicht ein anderer Mensch aufgerufen, sich um denjenigen zu kümmern. Das kann auch sein. Ich möchte beten. Lieber Vater, danke für dein Wort, das du uns gegeben hast. In deinem Wort forderst du uns auf, dich zu suchen und unser Leben deinem Willen gemäß zu leben. Du hast uns zum Glauben gerufen und wir haben deinen Ruf gehört und uns im Glauben zu dir gewendet. Als deine Kinder wollen wir nun im Glauben recht vor dir leben. Hilf uns dabei und verändere in uns, was uns daran hindert. Und schenke du Gelingen zu dem, was wir in der Nachfolge für dich, für uns und auch für andere Menschen tun. Amen. Ja, der für den Sonntag heute in der Perikopenordnung vorgesehene Predigtext, der steht im Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 14 bis 26. Und ihr seht den Text auch, ich lese aus der Basisbibel. Meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen, und es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen. Ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, ist nutzlos. Ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Daran siehst du, der Glaube und sein Handeln haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an. Und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschafter Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Ohne den Geist ist der Körper tot. Genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Ja, ein schwieriger Text. Und weiß nicht, ob ihr das wisst, der Jakobusbrief ist tatsächlich eine der frühesten Schriften des Neuen Testaments, wenn nicht gar der zuerst entstandene Text. Heute geht man davon aus, und dass der Autor des Briefes Jakobus der Sohn Marias und Josefs ist und damit Halbbruder Jesu. Es gibt ja im Neuen Testament Namen, die oft auftauchen. Und dann entsteht natürlich die Frage, wenn wir von einem Jakobusbrief lesen, welcher Jakobus das ist. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, dass es Jakobus, der Sohn des Zebedäus und Bruder von Johannes wäre. Aber da sind sich die Theologen fast einig, dass es der Halbbruder Jesu ist, der älteste Sohn nach Jesus von Maria. Wir erfahren von der Familie Marias und Josefs, zum Beispiel in Matthäus Kapitel 13, die Verse 55 und 56. Dort sprechen die Menschen in Nazareth über Jesus. Ist er, Jesus, nicht der Sohn des Zimmermanns? Heißt seine Mutter nicht Maria und sind seine Brüder nicht, jetzt kommt's, Jakobus, Josef, Simon und Judas? Leben nicht auch alle seine Schwestern bei uns? Ja, der Jakobus, der glaubte zunächst nicht an Jesus. Zum Beispiel steht das in Johannes Kapitel 7, Vers 5. Dann nach Ostern zeigte sich Jesus dem Jakobus aber als Auferstandener. Das finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 7. Jakobus kam zum Glauben an Jesus und wurde bald eine der führenden Personen der Jerusalemer Gemeinde. In der Apostelgeschichte, Kapitel 15, vermittelt Jakobus den Beschluss der Gemeindeversammlung in Jerusalem, dass die Christen nicht mit der Einhaltung des Gesetzes des Alten Testamentes unnötig belastet werden sollten. Das findet man in Apostelgeschichte, Kapitel 15, Vers 19. Und ungefähr zu der Zeit, vor oder nach diesem Apostelkonzil, schrieb Jakobus seinen Brief an die verstreut lebenden Judenchristen. Und der Brief, obwohl er einer der ersten oder vielleicht sogar der erste Text des Neuen Testaments war, ist erst spät zu den Schriften des Neuen Testaments hinzugenommen worden, obwohl er eigentlich auch bekannt war. Vermutlich hat ein scheinbarer Widerspruch zu den Briefen des Paulus dazu geführt, aber es gibt auch vielleicht andere Erklärungen. Und da geht es um die Rettung des Menschen allein aus dem Glauben an Jesus Christus. Unser Text heute scheint ja etwas anderes zu sagen, vielleicht aber auch nur auf den ersten Blick. Ja, schon im ersten Kapitel seines Briefes, nächste Seite bitte, da betont Jakobus, dass das Handeln, also die Tat, zum Glaubensleben dazugehört. In Jakobus Kapitel 1, Vers 22 schreibt er: Hört das Wort aber nicht nur, sondern setzt es auch in die Tat um. Sonst betrügt ihr euch selbst. Im zweiten Kapitel in Vers 14, dem Beginn des Predigttextes, da fragt Jakobus, meine Brüder und Schwestern, was nützt es, wenn jemand behauptet zu glauben, sich der Glaube aber nicht in Taten zeigt? Kann ihn dann der Glaube retten? Als Hörer des Wortes und als Leser des Briefes sind wir aufgefordert, darauf zu antworten. Es ist ja eine rhetorische Frage, aber man kann ja mal darauf antworten. Dieses griechische Wort, das heißt Pistoiein, wird mit Glauben übersetzt, bedeutet aber auch Vertrauen. Im Lateinischen ist es ähnlich, das Wort Credere heißt Glauben und Vertrauen. Und wir im Deutschen haben halt zwei Wörter, aber wie kann man glauben an jemanden ohne Vertrauen? Das geht ja gar nicht, auch bei uns im Deutschen geht das nicht. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann vertrauen wir ihm auch. nicht nur dem Evangelium der frohen Botschaft, dass Jesus unser Erlöser ist, sondern eben auch im täglichen Umgang bei der Bewältigung des Alltags. Kann man einen solchen Glauben haben, aber keine Auswirkung davon in seinem Leben sehen? Gibt es so einen theoretischen Glauben ohne Praxisbezug? Jakobus verneint das nicht direkt, fragt aber nach dem Nutzen eines solchen theoretischen Glaubens, insbesondere danach, ob ein solcher Glaube auch retten kann. In den Versen 15 und 16 gibt er ein Beispiel. Stellt euch vor, ein Bruder oder eine Schwester hat nichts anzuziehen. Es fehlt ihnen sogar das tägliche Brot. Nun sagt einer von euch zu ihnen, geht in Frieden, ihr sollt es warm haben und euch satt essen, ihr gebt ihnen aber nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt das? In der jüdischen Tradition, da gibt es drei Arten von guten Werken, die die Frömmigkeit eines Juden in besonderer Weise zeigen. Es ist die Wohltätigkeit, das Beten und das Fasten. Wir finden das in der Bergpredigt in Matthäus Kapitel 6. Dort nimmt nämlich Jesus Stellung zu diesen drei Themen, wie ein vor Gott rechtes Verhalten aussieht. Die Taten eines Christen aus dem Glauben heraus haben auch die drei Richtungen. Die Wohltätigkeit, die zielt natürlich auf das Wohl des Mitmenschen. Im Gebet lobt und preist der Christ Gott und leistet Fürbitte. Und im Fasten, indem er sich von bestimmten Dingen enthält, das muss ja nicht zwangsläufig Essen sein, es kann auch irgendetwas anderes sein, was vielleicht nicht so besonders nützlich ist, da verzichtet er auf eine Zeit auf diese Dinge, da dient er auch sich selbst. Jakobus bezieht sich in seinem Beispiel jetzt auf diese erste gute Tat oder das gute Werk, die Wohltätigkeit. Natürlich nützt es der armen Person nichts, durch nette Worte wird die Not nicht gelindert. Und Jakobus kommt zu seiner Folgerung in Vers 17. Ich glaube, die nächste Seite. Ja. So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er sich nicht in Taten zeigt, bleibt er für sich allein und ist tot. Ja, demgegenüber schreibt Paulus im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28, denn wir sind der Überzeugung, dass der Mensch allein aufgrund des Glaubens gerecht ist, unabhängig davon, ob er das Gesetz befolgt. In Luther heißt es unabhängig von des Gesetzes Werke. Und daher kommt das Problem. Muss man jetzt glauben oder muss man handeln oder beides? Diese Frage steht im Raum. Auf den ersten Blick mag da vielleicht ein Widerspruch sein, aber da ist keiner. Bei der Textstelle aus Paulus Römerbrief, da geht es ja darum, ob man nur durch Werke des Gesetzes, also durch das Befolgen der Anweisungen nach den Büchern Mose, vor Gott gerecht werden kann. Und das verneint Paulus natürlich. Bereits im zweiten Kapitel erklärt Paulus, dass ein Mensch das Gesetz nicht vollständig einhalten kann. Das schafft keiner. Und ich ergänze mal, dass es nur Jesus geschafft hat. Damit bleibt der Mensch vor dem Gesetz des Mose ungerecht. Paulus betont, dass nur der Glaube den Menschen gerecht machen kann. All das Bemühen des Menschen um ein in sich selbst, von sich heraus, aus seiner eigenen Kraft gerechtes Leben vor Gott, das wird scheitern. Bei Jakobus geht es darum, dass aus dem Glauben eben Taten geschehen, in denen sich der Glaube auch zeigt, in denen der Glaube sichtbar wird. Wenn es keine solche Taten gibt, ich sage jetzt mal auch dazu gar keine, dann ist der Glaube nicht existent, dann ist er tot. Oder anders gesagt, der Mensch behauptet nur zu glauben, glaubt aber nicht wirklich. Paulus führt die Aussage über die Gerechtigkeit aus Glauben weiter aus im Römerbrief, Kapitel 7, Vers 4. Durch den Tod von Christus seid ihr für das Gesetz gestorben. Ihr gehört jetzt einem anderen, dem, der vom Tod auferweckt wurde. Dadurch kann unser Leben jetzt für Gott Ertrag bringen. An anderer Stelle schreibt Paulus Frucht bringen. Das Leben im Glauben kann und wird Ertrag, also Frucht, bringen. Wie kann ein Mensch, der zum Glauben gekommen ist und diese Fähigkeit bekommen hat, Frucht zu bringen, Gott diesen Ertrag verweigern? Sein Glaube wäre dann gar kein Glaube an Gott. Auch Jesus warnt uns Menschen am Ende der Bergpredigt, Matthäus Kapitel 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen. Ja, es wird also Menschen geben, die Jesus als Herrn angerufen haben, aber keinen Ertrag gebracht haben, also keine Taten aus dem Glauben heraus vorweisen können. Wie traurig. Jakobus führt weiter aus, Vers 18. Es könnte nun jemand einwenden, du hast den Glauben und ich habe die Taten. Dem würde ich antworten, zeig du mir doch deinen Glauben, der ohne Taten bleibt. Ich kann dir an meinen Taten zeigen, was der Glaube bewirkt. Der Einwand, den Jakobus hier stellvertretend vorbringt, der bezieht sich auf ein auch heute verbreitetes Verständnis, dass es eben verschiedene Typen von Menschen gibt. Der eine ist der Praktiker und handelt, der andere ist der Theoretiker und glaubt. Gemeint ist, der eine Mensch hat eben Glauben und der andere hat eben Taten. Jakobus antwortet darauf mit der Aufforderung, Glaube ohne Taten vorzuzeigen. Es wird nicht gelingen, weil Glaube durch die in ihm bewirkten Taten sichtbar wird. Man könnte ergänzen, dass auch Unglaube sich durch Taten zeigt oder besser durch Untaten zeigt. Manches Böse lässt Gott zu, dass es geschieht, auch weil dadurch die Täter ihren Unglauben, ihre Bosheit und ihre Opposition gegen Gott aufzeigen, öffentlich zeigen. Ja, in den Versen 19 und 20, da wird Jakobus noch deutlicher. Du glaubst an den einen Gott? Das ist gut so. Sogar die Dämonen glauben an ihn und zittern vor Angst. Du Dummkopf, verstehst du denn nicht? Ein Glaube, der sich nicht in Taten zeigt, der ist nutzlos. Diese Verse richten sich an einen Menschen, der meint, ein Glaube ohne Taten sei ein lebendiger Glaube und nicht ein toter. Nach der Lutherbibel heißt es, du glaubst, dass nur einer Gott ist. Dieses Glauben an, das richtet sich nur an die Existenz Gottes. Es hat nichts mit einer Beziehung zu Gott zu tun. Es hat auch nichts mit einer Unterordnung unter Gottes Herrschaft zu tun. Jakobus sagt, es ist gut, wenn der Mensch von Gottes Existenz überzeugt ist. Im Psalm 14, Vers 1, da schreibt David, dumme Menschen sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Ein Wort aus dem Psalm. Und damit ist der Atheismus in der Bibel abgetan. Menschen, die die Existenz Gottes leugnen, sind dumm, sagt die Bibel. Es ist hart. Manch einer, der Atheist ist von Überzeugung, würde sich das nicht gefallen lassen. Aber ich sage es jetzt mal. Steht ja in der Bibel. Satan und seine Diener, die Dämonen, die wissen sogar, dass Gott existiert. Die brauchen das nicht anzunehmen oder zu glauben, die wissen das. Aber sie zittern vor Angst, weil sie wissen, dass das Gericht über sie bevorsteht, weil sie sich Gott eben nicht unterordnen. Ein Mensch, der meint zu glauben, obwohl er keine gottgefälligen Taten zeigen kann, wird von Jakobus als Dummkopf angesprochen. Er soll sich endlich einsichtig zeigen und zugeben, dass der Glaube ohne Taten nichts bringt. Nun bringt Jakobus ein Beispiel für Taten, die aus dem Glauben vollbracht werden. Nämlich Vers 21, ist nicht Abraham, unser Stammvater, wegen seiner Taten von Gott für gerecht erklärt worden? Er legte seinen Sohn Isaak auf den Altar, um ihn als Opfer darzubringen. Ich hoffe, dass ihr die Geschichte von Abraham und Isaak aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 22, kennt. Dort stellte Gott Abraham auf die Probe. Er forderte Abraham auf, seinen Sohn Isaak auf einem Berg als Brandopfer darzubringen. Isaak war der von Gott verheißene einzige Sohn von Abraham und seiner Frau Sarah. Ihr wisst, der Sohn Ismael war nicht von Sarah, sondern von der Magd Hagar. Die Aufforderung zum Opfer Isaaks fragt danach, ob Abraham Gottes Verheißung vertraute, der Stammvater eines Volkes zu werden, obwohl nur Isaak nach menschlichem Ermessen diese Verheißung erfüllen konnte. Abraham gehorchte Gott, brachte seinen Sohn zu diesem Berg und zückte bereits das Messer zum Opfer, als ein Engel ihn anrief und stoppte. Stattdessen wurde dann ein Witter geopfert, der zufällig in der Nähe war. Der Engel sprach, 1. Mose 22, Vers 12, streck deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts an. Jetzt weiß ich, dass du wirklich Ehrfurcht hast vor Gott. Deinen einzigen Sohn hast du mir nicht vorenthalten. Was für eine Probe. Jakobus interpretiert diese Geschichte in den Versen 22 und 23. Daran siehst du, der Glaube und das Handeln aus dem Glauben heraus haben zusammengewirkt. Erst durch das Handeln wurde der Glaube vollkommen. Damit erfüllte sich, was die Heilige Schrift sagt. Abraham glaubte Gott, und das rechnete ihm Gott als Gerechtigkeit an, und er wurde Freund Gottes genannt. Im Hebräerbrief werden uns einige Glaubenshelden als Vorbild genannt. In Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 17a, heißt es, aufgrund seines Glaubens brachte Abraham Isaak als Opfer dar, als er auf die Probe gestellt wurde. Ja, nach der Bestätigung, dass Abraham Freund Gottes genannt wurde, habe ich eine Weile gesucht. Ich fand diese Bestätigung im Buch Judith, dem ersten Buch der Apokryphen, Judith, Kapitel 8, Vers 19. Die Apokryphen, die gehören nach Martin Luther nicht zur Heiligen Schrift, sind aber nützlich und gut zu lesen. Und deswegen gibt es Lutherbibeln, in denen die mit dabei sind. Ja, und in Vers 24, da zieht Jakobus sein Fazit. Nächste Seite bitte. Ihr seht also, aufgrund seiner Taten wird der Mensch von Gott für gerecht erklärt. Der Glaube allein genügt nicht. Jesus sagt dazu in Matthäus Kapitel 16, Vers 27, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen. Dann wird er allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Jesus spricht von den Taten, nicht von Glauben an dieser Stelle. Und Petrus schreibt dazu, 1. Petrus 1, Vers 17a, ihr betet doch zu Gott als eurem Vater. Er beurteilt jeden nach seinem Tun, ohne Ansehen der Person. Natürlich, Gott kann in unser Herz sehen und wissen, wie wir handeln wollen, aber erst durch das Handeln selbst wird offenbar, wozu wir uns entschieden haben. Gott weiß von unserem Glauben in unserem Herzen. Gott könnte unseren Glauben anerkennen, ohne dass wir gehandelt haben. Aber Gott legt Wert darauf, dass wir auch nach unserem Glauben handeln. Jakobus gibt ein zweites Beispiel, Vers 25. War es bei der Prostituierten Rahab nicht genauso? Aufgrund ihres Handelns wurde sie für gerecht erklärt. Sie nahm die Kundschaft der Israels bei sich auf und ließ sie auf einem anderen Weg aus der Stadt hinaus. Bei der Geschichte von Abraham und Isaak habe ich mal vorausgesetzt, dass ihr diese Geschichte kennt, aber bei der Geschichte von Rahab bin ich nicht ganz sicher. Nicht jeder muss die Geschichte kennen. Sie steht im Buch Josua Kapitel 2 und lässt sich ungefähr so zusammenfassen. Zwei israelitische Kundschafter werden in die Stadt Jericho geschickt und sollen die Stadt für einen Angriff auskundschaften. Sie kommen zu Rahab und kommen bei ihr unter, obwohl sie Fremde waren. Der König von Jericho erfährt von den Fremden in der Stadt und verlangt von Rahab, diese herauszugeben. Doch Rahab versteckt die Männer und sagt, dass die Männer bereits wieder fort seien. Und den Kundschaftern begründet sie ihren Verrat am König danach so: Von den großen Taten Gottes für das Volk Israels hat sie gehört. Den Auszug aus Ägypten, den Zug durch das Schilfmeer, den Sieg über die Amoriter. Diesem großen Gott kann man nicht widerstehen. Das ist ihre Überzeugung. Und so bittet sie die Kundschafter zu schwören, dass sie und ihre Familie bei der Eroberung Jerichos durch die Israeliten verschont bleiben. Das kann man sehen, Josua Kapitel 2, Vers 12. Und etwas später im Buch Josua in Kapitel 6, Vers 22 gibt Josua nach dem Fall der Stadtmauern Jerichos, ich hoffe, die Geschichte kennt ihr, wie die Stadtmauern von Jericho gefallen sind, da gibt Josua den Befehl, Rahab und ihre Familie zu retten, und danach wird Jericho ganz zerstört. In Hebräer 11, Vers 31 wird Rahab ihr Glaube bestätigt. Aufgrund ihres Glaubens kam die Hure Rahab nicht zusammen um mit denen, die sich Gott widersetzten, denn sie hatte die Kundschafter in Frieden bei sich aufgenommen. Und die Geschichte von Rahab geht weiter. Rahab, die heiratet später Salmon aus dem Stamm Juda und wird so die Ur-Urgroßmutter von König David. Siehe Matthäus 1, Vers 6. Vers 5, Entschuldigung. Ja, in Vers 26 zieht nun Jakobus im Brief das Fazit über den Glauben. Ohne den Geist ist der Körper tot, genauso ist auch der Glaube tot, wenn er sich nicht in Taten zeigt. Ja, ein Beispiel aus der Medizin. Wenn das Gehirn bei einem im Koma liegenden Patienten keine elektrischen Impulse mehr zeigt, dann ist der Mensch medizinisch hirntot und die Lebenserhaltungssysteme, die den Körper am Leben oder besser am Funktionieren erhalten, dürfen abgeschaltet werden. Das ist so eine Regel in der Medizin. Ja, Jakobus benutzt jetzt ein anderes Bild, aber ihr könnt das ja vergleichen. Ohne den Geist, also ohne Gedanken, ohne Willen, ohne Entscheidungen, ist kein Leben mehr im Körper. Und so ist es mit dem Glauben. Es ist kein Leben mehr im Glauben, wenn er sich nicht durch Taten zeigt. Ein Glaube, der tot ist, der ist nicht mehr da, nicht mehr vorhanden. Ein solcher Glaube, der nicht mehr da ist, kann auch nicht retten. Jakobus will uns ja warnen. Jakobus' Brief, der klingt manchmal so wirklich streng, was da so drin steht. Aber Jakobus schreibt es aus Liebe zu den Menschen, um uns zu warnen. Ja, wenn es Anzeichen in unserem Leben gibt, dass kein Glaubenswachstum mehr geschieht, dann sollen wir ja, müssen wir umkehren und unser Leben, unsere Lebensweise, unsere Lebensziele ändern. Es ist nötig. Davor will Jakobus uns warnen, dass unser Glaube soll ja wachsen und nicht schrumpfen. Dieses Umkehren, sich wieder zu Gott hinwenden, das ist übrigens auch eine Tat, die aus dem Glauben heraus geschieht. Und wenn sie aus einem vielleicht schwächelnden Glauben geschieht, ist es immer noch eine Tat aus dem Glauben und die richtige Tat. Ich möchte zusammenfassen. Paulus schreibt, dass der Mensch allein aus dem Glauben gerecht wird vor Gott. Das Einhalten aller Vorschriften des Gesetzes ist dazu nicht nötig. Und Jakobus widerspricht dem nicht. Er charakterisiert aber, was ein lebendiger Glaube ist. Aus einem solchen Glauben heraus geschehen Taten, die diesen Glauben zeigen und auch bestätigen. Ein Außenstehender kann den Glauben eines Menschen erst dann wahrnehmen, wenn er sich in Glaubenstaten äußert. Und wenn es nur das Bekenntnis ist, was ja auch aus dem Glauben heraus geschieht, aber es können auch alle möglichen Arten von Taten aus dem Glauben heraus entstehen. Ein Mensch, der meint, dass er glaube, der könne sich ja zurücklehnen und nichts tun, doch dann würde ersichtlich, dass er sich seinen Glauben nur vorgemacht hat. Vielleicht lässt sich ein solcher Glaube auf den Glauben an die Existenz Gottes reduzieren. Doch davon, von der Existenz Gottes, da wissen die Dämonen, die Diener des Teufels auch und fürchten sich vor Gottes Zorn im Gericht. Die Glaubenshelden der Geschichte Israels im Alten Testament haben ihren Glauben in Taten gezeigt und Gott hat sie bewahrt. Im Hebräerbrief werden einige dieser Glaubenshelden und Heldinnen aufgezählt und alle haben nach Gottes Willen gehandelt. Ihr Glaube und ihr Handeln haben zusammengewirkt und so sind sie zu Glaubensvorbildern für uns geworden. Auch wir können Glaubensvorbilder sein. Ich weiß nicht, vielleicht nicht so wie die Helden im Alten Testament. Das ist vielleicht ein bisschen hoch. Vielleicht. Aber wir können Glaubensvorbilder sein, ja, durch unser Handeln in unserer Umgebung. Die Menschen, die uns begegnen, dürfen wissen, dass wir Christen und Kinder Gottes sind. Wenn sie uns und unser Reden und Handeln beobachten, können sie vielleicht etwas von unserem Herrn an uns erkennen. Hoffentlich. Das könnte sie zum Nachdenken über ihr eigenes Leben bringen. Wir können und sollen beten, Gott zur Ehre und für Menschen. Wir können und dürfen uns enthalten von Dingen, die uns vom Glauben abhalten. Und wir können und sollen wohltätig sein zu anderen Menschen. Auch das Erzählen des Evangeliums, der guten Nachricht, soll eine Wohltat am Gegenüber sein, wenn er denn zuhören will. Deshalb wollen wir weiterhin unserem Herrn Jesus Christus nachfolgen und in seinem Sinne reden und handeln. Gott gebe uns die Kraft dazu und seinen Segen. Amen. Ja, wir singen ein